ARD. And all my friends around, forget people. Du erinnerst dich ganz sicher an dein erstes Mal im Club. Du hast lange überlegt, was du heute Abend anziehst. Jeans oder doch Rock? Das Crop Top oder vielleicht doch das Oversized Tee? Und jetzt stehst du hier, vor dem Club, in der Schlange. Von drin hörst du gedämpft den Bass. Jedes Mal, wenn die Tür sich öffnet, wird es für einen kurzen Moment lauter. Da drin geht's ab. Alle sind da. Zumindest in deiner Vorstellung. Noch zwei Leute vor dir. Und dann trittst du vor sie. Glänzende Oberfläche. Obenrum ist sie wuchtig, fast einschüchternd. Nach unten verjüngt sich die Silhouette deutlich. Vor dir steht die Bomberjacke. In dunkel schimmerndem Grün-Blau. In den Taschen stecken die Hände ihrer Besitzerin. Und die entscheidet jetzt darüber, wie dein Abend weitergeht.
Eigentlich sollten wir nur Ja oder Nein sagen. Das war unser Job.
Die Ja-Nein-Sagerin heißt Vanessa Fuentes. Heute erfolgreiche Fotografin und ein Teil von Lottermann und Fuentes. Kennt ihr vielleicht von Instagram. Da posten sie und ihre Kollegin Nada Lottermann regelmäßig Bilder von Partys mit Schauspielerinnen und Schauspielern, von den Oscars, der Berlinale, you name it. Bevor sie Promis fotografiert hat, steht Vanessa in den Nullerjahren an der Tür des Offenbacher Clubs Robert Johnson. In sehr vielen Nächten trägt sie dabei ihre Bomberjacke. Aus Gründen.
Also zum einen ist sie leicht und warm. Es ist sehr anstrengend, danach zu stehen. Und wenn es kälter wird und man ist müde, und dann willst du halt was Leichtes haben, was nicht manche Sachen drücken oder hängen. Oder du kannst ja auch Pullover drunter ziehen, ohne dass es sofort gestopft aussieht. Es passt zu allem komischerweise eine Bomberjacke. Weiß nicht, wie das geht, aber es passt zu allem.
Die Farbe, der Schnitt. Die Bomber in meinem Kleiderschrank passt tatsächlich zu den meisten restlichen Sachen darin. Aber ich muss mich ehrlich gesagt schon sehr danach fühlen, sie anzuziehen. Ich trage sie sehr gern und dann fühle ich mich irgendwie größer und stärker. Die Bomber ist auf jeden Fall eine typische Jacke für Türsteherinnen und Türsteher. Wenn man ihr begegnet, dann schüchtert sie auch immer ein bisschen ein. Sie wirkt tough und unnahbar. Und dann der Name, Bomberjacke.
Ja, es ist natürlich, wenn man das so ausspricht und dann noch das so betont, dann hat es so eine richtige Wucht, dieses Wort.
Das ist Richie. Von ihm hört ihr später noch mehr. Genau wie von Isid.
Ja, ist total schwierig. Also ich empfinde es auch als sehr schwierig, dieses Wort mit einer tollen Jacke in Verbindung zu bringen, weil das Wort natürlich total brutal ist. Ja. Bomberjacket.
Diese Jacke hat nicht nur einen ziemlich brutalen Namen, sie hat auch eine brutale Geschichte. In den 70 Jahren seit ihrer Erfindung ist sie vom Cockpit an die Clubtür und den Kneipentresen gekommen. Auf die Bomber können sich Skinheads, Deutschrapper und sogar Popliteraten einigen. Auch wenn die ansonsten vermutlich eher weniger gemeinsam haben. Warum also ausgerechnet dieses Kleidungsstück? Was macht eine Bomber mit uns, wenn wir sie tragen? Das erzähle ich euch in dieser Folge. Aber kommt doch erstmal rein in meinen Club.
Iconic. Styles und ihre Geschichte. Der Mode-Podcast mit Aminata Belli.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was eine Bomberjacke überhaupt ist. Weil, wenn ich Bomberjacke sage, habt ihr vermutlich total verschiedene Bilder davon im Kopf. Wenn ihr in einem Online-Store danach sucht, dann könnt ihr ewig durch die Ergebnisse scrollen. Tausende Artikel gibt's da unter dem Stichwort Bomberjacke. Für Männer, für Frauen, für Kinder, schick, sportlich, für den Winter oder als leichte Sommerjacke. Lang als Mantel, bis zur Hüfte oder sogar gecroppt. Die Jacken sehen alle irgendwie ähnlich aus und sind doch total unterschiedlich. Es ist also gar nicht mal so einfach zu definieren, was überhaupt eine Bomberjacke ist und was nicht.
Oh, schwierig. Das ist echt schwierig. Uff, das ist so ein bisschen aufgeplufte Jacke, die glänzt und so eine Mischung ja zwischen schick und sportlich ist.
Eine aufgeplufte, glänzende Jacke. Irgendwo zwischen Cocktailbar und Fußballstadion. Ja, ich finde, das passt.
Das ist eine etwas kürzere Jacke, ist meistens mit einem elastischen Bündchen am Bund und an den Ärmelenden. Und das Material ist variierbar, je nach Geschmack und Entwerferin. Und sie ist abgeleitet von der amerikanischen Fliegerjacke, die meistens natürlich wattiert ist und genau. Und wird natürlich auch unwattiert und in verschiedenen Materialien, Varianten, Längen auch produziert.
Die Stimme gerade, die habt ihr schon mal am Anfang gehört. Sie gehört Aysit.
Ich bin Aysit Bostan aus München. Ich bin Designerin. Ich entwerfe Kleider, Möbel, Schmuck und auch Künstlerin und habe seit 11 Jahren eine Professur an der Kunsthochschule Kassel im Produktdesign, Design textiler Produkte.
In den 90ern hat Aysit eine Ausbildung zur Schneiderin und Schnittdirektrice gemacht. Seit 1995 betreibt sie ihr eigenes Label. Aysit hat also nicht nur theoretisches Wissen zu Schnitt und Form einer Bomberjacke, sondern auch die praktischen Fähigkeiten, selbst eine herzustellen.
Aber ich habe natürlich seit irgendwie fast 20 Jahren auch Bomberjacken in meiner eigenen Kollektion, aus der Liebe heraus zu der klassischen Bomberjacke, die ich dann etwas eleganter zitiert und transferiert habe.
Aysit liebt Bomberjacken. Von ihr stammt das Zitat: Eine Bomberjacke ist eines der schönsten Kleidungsstücke, die es gibt. Die Bomberjacke aus Aysits Kollektion sehen aber nicht aus wie die typischen Türsteherin-Bomber. Aysits Jacken sind unwattiert, eher schlicht, elegant, bestehen aus hochwertigen Materialien. Jacken, die man im Club definitiv nicht vollsauen will.
Also ich hatte mal eine originale, so eine grüne Bomberjacke damals, als ich noch viel jünger war, so beim Ausgehen. In XS, die hatte mir mal ein Freund besorgt, der sich sehr gut auskannte mit so Details und welche von wann war und so weiter. Aber ich mochte sie einfach so aus ästhetischen Gründen total gerne, weil viel ausgehend, sehr robust und man sah immer wahnsinnig gut aus, fand ich. Und ich vermisse es total, dass ich diese Jacke nicht mehr besitze, weil die halt auch so damals vom vielen Ausgehen und man konnte ja noch überall rauchen und die war halt so versehen mit so Zigarettenasche verschmorten Stellen oder teilweise auch Löchern. Und die habe ich nicht mehr.
Die grüne Bomberjacke in XS, von der Aysit gerade erzählt hat, ist eine klassische Bomberjacke. Die originale Bomberjacke. Das Modell MA1. Also in Großbuchstaben MA-1. Diese Jacke produziert die Firma Dobbs Industries zum ersten Mal Ende der 1950er Jahre. Und zwar für das US-Militär. Weil es bei der Vergabe der Verträge aber gewisse, nennen wir es mal, Unregelmäßigkeiten gibt, verliert Dobbs Industries kurze Zeit später diesen Auftrag wieder. Die Firma soll bei der Vergabe einen Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums geschmiert haben, um den Zuschlag zu bekommen. Kurz danach tritt eine andere Firma auf den Plan, Alpha Industries.
My dad created the company to protect the U.S. troops because he was always very patriotic. He was in the Navy during World War II, and he did tell me when we moved down to Knoxville that it was very important to open this company to make the jackets to protect the troops.
Das ist Susan Circa von Alpha Industries. In einem Firmenvideo erinnert sie sich an ihren Vater, der die Firma 1959 gegründet hat. Gemeinsam mit einem Partner in Knoxville, Tennessee, wo Alpha Industries noch heute produziert. Das Schnittmuster für die MA1 kommt aber nicht von irgendwelchen Designern, sondern vom einzigen Kunden der Firma, der US Army. Bis heute wird das Modell fast unverändert produziert und es hat bis heute eine sehr spezielle Fanbase.
Ich heiße Richie und ich wohne in Zürich und generell kann man das vielleicht so ausdrücken, dass ich mich anziehe im Internet. Das heißt, ich mache Outfits, Inspirationen, Denkanstöße mit verschiedenen Kleidern. Alles bewegt sich bei mir so im Rahmen der, ja, sagen wir mal 50er, knapp Anfang 60er Jahre und alles, was daherkommt, ob es jetzt direkt ein Vintage-Piece ist aus der jeweiligen Zeit oder inspiriert aus der Zeit und dann heute modern wieder quasi aufgesetzt. Damit beschäftige ich mich, mit Mode.
Ihr könnt euch Richie als einen gut aussehenden jungen Mann vorstellen. drahtig, muskulös, braun gebrannt, auf dem ganzen Körper Oldschool-Seefahrer-Tattoos. Seine Frisur sieht immer so aus, als käme er direkt aus dem Barbershop. Seiten kurz, oben etwas länger, Undercut. Scheitellinie wie mit dem Lineal gezogen und ordentlich Pomade. Bisschen Rockabilly, bisschen Preppy-Look, viel Workwear und vor allem Vintage-Militärkleidung. Richies Bomberjacke ist auf jeden Fall das Original. Als Vintage-Aficionado hat er sich viel mit ihrer Geschichte beschäftigt und weiß, warum sie so aussieht, wie sie aussieht.
Das war eine Fliegerjacke und diese Jacke wurde eigentlich hergestellt, man sagt, um die A2, das ist ein anderer Typ Jacke, Lederjacke war das damals, quasi wie abzulösen.
Moment, noch so ein kryptischer Name. A2. Das war in den 40ern die Modellbezeichnung der Fliegerjacke aus Leder. Quasi die Vorgängerjacke, die die MA1 1953 ablöst.
Der Grund war, dass die A2 durch das Pferdeleder, was benutzt worden ist, halt in diesen Höhen, wo die Leute geflogen sind, sehr hart und sehr steif und sehr kalt war. Und das Militär brauchte eine Jacke, die mehr funktionsfähig ist. Das heißt, diese Nylonjacke, diese Bomberjacke, die dann entwickelt worden ist, hat eigentlich den Piloten mehr Freiraum in Bezug auf Bewegung und auch diese Steifheit der Jacke war gar nicht mehr da durch dieses Nylon.
Und das war super wichtig, denn die neuen Jets, die Düsenflugzeuge, fliegen sehr viel höher als die Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg. Nachteil, dort oben ist es deutlich kälter und das Leder der alten Fliegerjacken wird steif und unbequem. Darum braucht es ein neues Material. Nylon gilt zu der Zeit immer noch als Future Shit. Die erste vollständig synthetische hergestellte Faser ist leicht und trotzdem extrem robust. Außerdem nimmt Nylon nur wenig Wasser auf, ist hitzebeständig und wärmt. Quasi der perfekte Stoff für die Luft- und Raumfahrt.
Ich würde mal sagen, dass es so extremes Industriedesign eigentlich war. Und also Alpha Industries, also ich glaube nicht, dass die irgendwas mit Mode am Hut hatten, als diese Jacke entworfen wurde.
Mit Mode hat die originale Bomberjacke von Alpha Industries wirklich gar nichts zu tun. Die US Army liefert Alpha damals die Pläne, in denen minutiös festgehalten ist, wie die Bomberjacke auszusehen hat. Angefangen bei der Position der Taschen. 2 innen, 2 außen und eine am Ärmel. Bis hin zur Farbe. Ursprünglich gibt es die Jacke ausschließlich in einem blassen Salbeigrün.
Du hast dann dieses Sagegrün, dieses bisschen so halt dieser Assoziation eigentlich direkt mit dem Militär, einfach schon wegen der Farbe per se.
Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum das Innenfutter der Bomberjacke eigentlich orange ist. Der Grund ist ganz einfach. Wenn der Pilot das Flugzeug unerwartet verlassen muss, also wenn das Flugzeug abstürzt, abgeschossen wird, der Pilot oder die Pilotin mit dem Fallschirm abspringen muss, dann sollen die eigenen sie besser finden und retten können. Im Notfall wird die Jacke also gewendet und macht mit signalfarbenen Orange auf sich aufmerksam. Für Feinde grün, für Freunde orange. In Jacken aus offiziellen Militärbeständen findet sich oft noch ein Aufnäher, der sogenannte Bloodshed. Eine Art Notiz in mehreren Sprachen, die demjenigen, der den Piloten oder die Pilotin sicher zur nächstgelegenen US-Militärbasis bringt, eine Belohnung garantiert. Und noch ein Funfact. Der offizielle Name der Farbe ist Indian Orange, weil genau dieser Farbton in der Flagge von Indien vorkommt. Bis zum letzten Faden ist alles genau vorgeschrieben. Alpha muss quasi nur noch umsetzen. Am besten schnell und viel, denn das Militär hat Bedarf. Für die Firmenhistorie werden der Koreakrieg in den 1950ern und der Vietnamkrieg Ende der 1960er zu grausigen Glücksfällen.
The B-52s with their sophisticated radars are able to strike in any weather. Each carrying more than 30 tons of bombs.
Kurze Randnotiz. Alpha Industries liefern zu dieser Zeit nicht nur die MA-1-Bomberjacke an das US-Militär, sondern auch die M-65-Feldjacke, eine klassische Armeejacke. Die kennt ihr 100 Pro. Das ist diese leichte olivgrüne Jacke mit Brusttaschen, die Robert De Niro in Taxi Driver trägt und vor dem Spiegel diesen iconic Monolog führt.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me?
Aber zurück zur Bomberjacke. Irgendwann, Ende der 1960er, ist abzusehen, den Vietnamkrieg können die USA nicht gewinnen. Also braucht Alpha Industries eine neue Geschäftsidee. Kein Krieg, keine Bestellung. Einfache Rechnung. Und gar nicht mal so geil, wenn man nur einen einzigen Kunden hat. Also verkauft Alpha Industries die Bomberjacken auch an die Zivilbevölkerung. Bis dahin besitzen ja vor allem Soldaten oder Veteranen die MI-1 und eine Handvoll Leute, die die günstigen und super widerstandsfähigen Militärrestbestände in sogenannten Army Surplus Stores kaufen. Ab 1970 gibt es die Bomber dann für alle. Und zwar nicht mehr nur in Sage Green und Army Olive, sondern auch in Bordeaux Rot, Schwarz, Marineblau und einem matt glänzenden Silber. Mit den neuen Farben schafft die MA-1 den Sprung in den zivilen Markt. Tough Guys wie Schauspieler und Stilikone Steve McQueen tragen die Jacke auf Fotos und in Filmen. Und so landet die Bomberjacke in der Popkultur. Über diesen Umweg kommt die MA-1 dann auch von den USA nach Europa. Und genau hier beginnt der tatsächliche Siegeszug der Bomberjacke, wie wir sie heute kennen. Eine der wichtigsten Subkulturen damals, die Skinheads. Jugendliche aus der Working Class mit einem ganz eigenen Style und Frisur, beziehungsweise Nicht-Frisur. Haare ab. Skinheads rocken eigentlich immer eine leichte Harrington oder eine Bomberjacke. Gilt übrigens für Rude Boys genauso wie für Skinhead Girls. Der Look wird komplettiert mit engen Röhrenjeans, Hosenträgern und Doc Martens. Übrigens, checkt unbedingt die Iconic-Folge zu den Doc Martens. Da erfahrt ihr auch noch mehr zur Skinhead-Kultur. Die Musik der Skinheads von damals ist vor allem Reggae, Ska, Two-Tone. Ein Sound, der gerade erst aus der ehemaligen britischen Kolonie Jamaika importiert wurde. Er spricht besonders die Working-Class-Jugend an. Schwarz und weiß, wie es in der BBC-Doku Reggae Britannia heißt.
When Jamaican music first arrived here in the 60s, it spoke mainly to the West Indian community. Ska and early reggae were a little more than novelties, though they offered a new soundtrack for the working class teens, black and white.
Entweder interessieren sich Skinheads null für Politik oder sie stehen deutlich links der Mitte. Man ist proud working class, liebt Musik, Bier und Football. Immer mit dabei, the bomber jacket. Im Stadion wird sie auch von Hooligans getragen. Eine weitere Subkultur aus dieser Zeit, die eine große Schnittmenge mit den Skins hat. Die Bomber ist für all diese Gruppen das perfekte Kleidungsstück. Robust, uniform und weil sie so ein breites Kreuz macht, sieht man damit immer latent aggressiv aus. Und manche sehen nicht nur so aus. Stichwort Hools. Manche haben einfach Bock auf Stress, auf Schlägerei. Man ist nicht nur gewaltbereit, sondern aktiv gewaltsuchend. So nennt das die Polizei offiziell in ihrer Klassifizierung aus der Datei Gewalttätersport.
Seit Einführung 1994 spaltet die Datei Fußballfans und Polizei. Damals sind gewalttätige Ausschreitungen in der Bundesliga fast an der Tagesordnung gewesen. Seitdem werden darin von der Polizei mutmaßliche Gewalttäter gespeichert, die im Umfeld von Fußballspielen auffällig geworden sein sollen.
Die Polizei unterscheidet darin Fußballfans nach drei Kategorien. A sind friedliche Fans, B gewaltbereite oder gewaltgeneigte Fans und Kategorie C, das sind die harten Fälle, gewaltsuchend. Nicht nur in UK, sondern auch hierzulande vereinnahmen irgendwann Rechtsextreme die Skinhead-Kultur. Nicht als Ganzes, aber in weiten Teilen. Und was beim Fußball mal als Rauferei unter Gleichgesinnten anfängt, eskaliert immer mehr. Leute prügeln sich halb tot wegen Fußball, zumindest oberflächlich betrachtet. Denn eigentlich geht es den meisten Hools um etwas anderes. Wie so oft suchen vor allem junge Männer ein Ventil für den ganzen Frust und das diffuse Gefühl, abgehängt und irgendwie unterlegen zu sein. Die Bomberjacke macht äußerlich unverwundbar, durch ihren wuchtigen Schnitt. Und so ist die Bomberjacke spätestens in den 90ern die Jacke des vermeintlich Stärkeren. Das It-Piece von denen, die einfache Lösungen für komplexe Probleme suchen. Die erst zuschlagen und dann reden, wenn überhaupt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock sind jetzt Landesregierung und Polizeiführung massiv unter Druck geraten. Zugleich schoben sich Politiker von Regierung und Opposition in Schwerin und in Bonn wechselseitig die Verantwortung für die Eskalation der Gewalt zu.
In Rostock-Lichtenhagen versammelt sich 1992 ein Mob von gewaltbereiten Jugendlichen und Neonazis vor einem Plattenbau, in dem eine zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber untergebracht ist. Vor den Augen der Polizei setzt der Mob das Gebäude in Brand. Rostock-Lichtenhagen ist in diesen Jahren bei weitem kein Einzelfall. Immer wieder kommt es zu derartigen Übergriffen in Ost und West. Aber die Berichterstattung in Rostock-Lichtenhagen ist enorm und so wird der Ort zum Sinnbild für rechte Gewalt. Ein Foto aus diesen Tagen geht um die Welt. Darauf zu sehen, ein Mann in Deutschland-Trikot mit vollgepinkelter Jogginghose, der die Hand zum Hitlergruß hebt. Das Bild hängt mittlerweile im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Fotografiert hat es Martin Langer. Er ist an dem Abend in Rostock, um für den Spiegel zu dokumentieren, was passiert. Nicht nur auf seinen Fotos, sondern auf allen Aufnahmen sehen wir auffällig oft Bomberjacken.
Ich bin mit Bomberjacken aufgewachsen, die waren in meinem Umfeld sehr präsent. Für mich war das aber immer eine Nazi-Jacke.
Knapp 80 Kilometer nordwestlich von Rostock liegt Stralsund, der Ort, an dem Henrik aufwächst. Henrik ist 1992 noch ein Kind und wird sich seine erste Alpha erst Jahre später als Teenager kaufen.
Also es haben Neonazis getragen und daran hat man die erkannt. Nicht nur Neonazis, aber es war schon so, wenn man jemanden so gesehen hat, dann war so, ja okay, erstmal vorsichtig sein, erstmal gucken, was das für einer ist.
Für Henrik und viele Gleichaltrige ist die Bomberjacke während der Kindheit in den 90ern ein Warnsignal. Die Bomberjacke wird endgültig zur Nazi-Jacke und neben den Springerstiefeln zu dem politischen Kleidungsstück in Deutschland. Und falls ihr Henriks Stimme erkannt habt, liegt das daran.
Ja, ich bin Henrik Bolz, ich bin Autor, habe ein Buch geschrieben, das heißt Nullerjahre, Jugend in blühenden Landschaften, handelt von meinem Aufwachsen in einem Plattenbauviertel in der nordostdeutschen Provinz nach der Wende und bin auch Musiker, bin eine Hälfte des Rap-Duos zugezogen Maskulin. Ja, und so kann man mich einführen.
Außerdem hostet Henrik zusammen mit dem Reporter Don Pablo Mulemba den MDR-Podcast Springerstiefel, Fasche oder Punk, haben wir euch in die Shownotes gepackt. Darin versucht er herauszufinden, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass man die Nachwendezeit heute noch als Baseballschlägerjahre kennt. Sie könnten aber genauso gut die Springerstiefeljahre heißen. Und an dieser Stelle überschneiden sich zwei Geschichten der Bomber, die in der eingepinkelte Jogginghosen, Baseballschläger und Nazi-Gewalt vorkommen. Und eine, die gleichzeitig Mitte der 90er von jungen Männern mit Migrationsgeschichte geschrieben wird und uns straight ins Herz von Deutschrap führt. Eines der ersten Deutschrap-Videos, in dem eine Bomberjacke zu sehen war. Reime von RHP, dem Rödelheim-Hartreim-Projekt, um Moses Pelham. Die Reimstruktur klingt aus heutiger Perspektive vielleicht ein bisschen lustig, aber 1994 wirkt es einfach krass hart. Ihr dürft nicht vergessen, deutscher Rap hört sich im Bubblegum-Musikfernsehen-Universum der 90er Jahre eher so an.
Ich schätze mal, du bist hier zu geil für diese Welt. Du bist zu geil, du bist zu geil. Du bist zu geil für diese Welt.
Die Fantastischen Vier, zu geil für diese Welt. Und so wie das klingt, sieht deutscher Rap damals auch aus. bunte, weite Baggy-Klamotten, High-Top-Sneaker und schräg aufgesetzte Caps. Und plötzlich kommen da Rödelheim-Hartreim-Projekt in Bomberjacke, Eng Jeans und Nike Cortez. Das sind zwar keine Gangster, aber definitiv Leute, mit denen man keinen Stress will. Diese anderen Outfits, die Musikvideos und Plattencover, die strikt in Schwarz-Weiß gehalten sind, die Texte mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und voller Provokation. All das passt perfekt zusammen und prägt massiv die Anfangszeit von Deutschrap und wie er auszusehen hat. RHP sind eben keine frechen Hibbidi-Hip-Hopper. Und auch der Rapper, wegen dem sich Hendrik über 10 Jahre später eine Alpha-Jacke kauft, tritt regelmäßig mit einem ähnlichen Look auf.
Solarium Flow, zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt, wer ist straighter. Straighter, das ist der Sonnenbank-Flavor. Der Sonnenbank-Flavor, die künstliche Bräune.
Mit Sonnenbank-Flavor von 2006 hat sich Bushido auf jeden Fall ins kollektive Deutschrap-Gedächtnis eingebrannt. Auch Hendrik ist damals ein riesen Bushido-Fan und kauft sich die Jacke, die Bushido im Video trägt. Eine Bomberjacke von Alpha Industries.
Hab sehr gestaunt darüber, wie kurz die ist. Also, dass man dann auch, wenn ich dann zur Schule gefahren bin und dann auf dem Fahrrad saß und mich nach vorne auf den Lenker gebeugt habe, dass dann auf jeden Fall hinten der Rücken rausschaute. Aber hat mich nicht davon abgehalten, die zu rocken und fand das mega cool. Hab mich gefühlt wie ein cooler Berliner aus der Großstadt, cooler Rapper.
So wie Hendrik geht es Mitte der Nullerjahre vielen. Bushido ist damals nicht nur irgendein Deutschrapper. Bushido ist Anfang der 2000er der Deutschrapper und einfach ein überlebensgroßer Popstar. Einer, dessen Videos auf Viva und MTV hoch und runter laufen und der so den Look einer ganzen Generation Deutschrap-Fans prägt. Seiten auf Null, also Haaransatz bis weit über die Ohren wegrasiert, Zahnstocher im Mund, an den Füßen, Nike Shocks, Karottenhose von Picaldi, Strickpulli von Carlo Colucci und drüber die Bomberjacke. Ob Sommer, ob Winter, gefühlt auf jedem Pressefoto und in jedem Video die Bomberjacke von Alpha.
In den Nullerjahren herrschte da so eine Müdigkeit, Politikverdrossenheit. Jetzt hängen wir hier alle zusammen und kiffen und den meisten geht's irgendwie scheiße und hier hängt so eine depressive Wolke gerade über diesen Plattenbauvierteln und dann hören wir so Deutschrap, wo wir das auch irgendwie ja auch wiederfinden.
Diese depressive Wolke, diese bedrückende, beklemmende Stimmung hat Hendrik auch selbst in einem Song festgehalten.
Unsere Gangzeichen eingeritzt im Arm, Fenster, die mal Hakenkreuze waren und Feuerzeug, Brandnarben. Skinhead Girl, Haarpracht, Pony Klang, Rest ab, düngen unsere Akne mit billig Schnaps. Komm mit uns, verschwende deine Zeit, Spielplatz zwischen Riesenblocks, wir stellen uns auf im Kreis, saufen um die Wette und dann tanzen wir zu Agro an, sagen im Blaulicht der kranken Wagen.
Wettsaufen, Agro Berlin, hart sein. Der Song heißt by the way Plattenbau OST, der Original Soundtrack zu Hendriks Jugend. Auf dem Cover seines Buchs Nullerjahre sieht man den Typen, der er damals war. Bushido-Fan im entsprechenden Outfit. Die gleiche Hose, die gleiche Bomberjacke. Vor dem Gesicht eine blaue Tüte. Gas ziehen hat man das damals genannt. Feuerzeuggas in die Tüte und dann ein- und ausatmen, bis einem schwindelig wird und es einen wegklatscht. Zugedröhnte Möchtegern-Alpha-Typen in Original-Alpha-Jacken. Klares Signal, mach lieber einen großen Bogen um uns.
Gerade jetzt in so Männerkreisen und in einem Milieu, wo auch so Normalisierung von Gewalt herrscht und ein cooler Typ ist auf jeden Fall einer, der auch zuschlagen kann und der sich nicht gefallen lässt und der keinen Schiss hat und nicht rumheult, sondern der irgendwie aggressiv ist und ja, weiß ich nicht, so anderen so seinen Willen aufdrückt oder zumindest sich nicht an den Willen von anderen aufdrücken lässt. Und das war bei den 90er Jahre Neonazis der Fall und das war auch bei dem so Gangster-Rap oder Straßenrap-Fans der Nullerjahre der Fall.
Irgendwie ordnet man Rap- und Hip-Hop-Kultur automatisch als links ein, als Gegenpol zu den Neonazis der 90er. Man steht quasi per Werkseinstellung auf der richtigen Seite. Wer Hip-Hop ist, der löst Konflikte mit Worten statt mit Fäusten. Ganz so einfach ist es aber nicht. Aus heutiger Sicht propagiert gerade der Straßenrap, den Bushido damals miterfunden hat, ein absolut toxisches Männlichkeitsbild.
Euer Rapper-Traum, Homie, es broke und zerfällt. Es war einfach so ein langer Weg. Ab heute nennen sie mich alle Ein-Mann-Armee.
Der Rapper als Ein-Mann-Armee, der Konflikte nicht mehr mit Worten löst, sondern mit Fäusten. Oder gleich mit dem Butterfly-Messer. Dahinter steckt ein Männlichkeitsbild, das auch von Soldaten verkörpert wird. Und vielleicht liegt genau in diesem Teil ihrer Geschichte ein Stück ihrer Anziehungskraft. Die Bomberjacke stammt schließlich aus dem Militär. Ein Kleidungsstück, das entwickelt wurde, um im Angesicht des Feindes mit kühlem Kopf zerstörerische Bomben aus großer Höhe abzuwerfen. Dieses Kleidungsstück macht aus seiner Herkunft kein Geheimnis. Vanessa Fuentes nochmal.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich die mit 14 nicht bekommen habe. Bestimmt hat meine Mutter gesagt, auf gar keinen Fall kriegst du eine militärkriegsverherrlichende Anziehsache.
Bomberjacke, Springerstiefel, also das sind so Begriffe, die sofort irgendwie was machen und sofort irgendwie so Eindruck schinden. Und also würde schon sagen, dass der Name auch irgendwie ballert und dass das auch dazugehört. Und ballert ist ja jetzt auch schon wieder so ein Wort, was so in die Richtung wirkt.
Stimmt schon, allein der Name, Bomberjacke, der ballert. Genauso wie der Look einer Bomberjacke. Eine bisschen aufgeplusterte Jacke, die glänzt, mit der man sich in der Breite gefühlt verdoppelt.
Ich bin stolz, dass ich auf der Straße bin. So ein Gefühl ist es.
Tja, so erzeugt man Street Credibility. Einfaches Strickmuster. Aber es funktioniert. Vom Skinhead über den Fußball-Hooligan, vom Deutschrap-Fan bis zur Türsteherin. Alle legen sich mit der Bomberjacke ein bestimmtes Image zu. Hart, tough und ja, schon auch irgendwie eher an den Rändern unserer Gesellschaft zu Hause. Nachtleben, Kneipentresen, Fußballstadion. Auf jeden Fall dort, wo brutal und cool nicht unbedingt Gegensätze sind. Und noch ein Faktor, der irgendwie an den militärischen Kontext erinnert, spielt hier rein. Die Uniformierung. Wer die Bomberjacke trägt, trägt auch ein Erkennungszeichen.
Und ja, ich fand immer, dass man so macht halt, also die hat ja schon immer eine tolle Silhouette gemacht. Und man sah irgendwie, naja, man sah halt irgendwie wahnsinnig cool aus. Und ja, die war super robust. Man konnte sie mal anziehen und dann hat man sich schon auch mal natürlich bis zum Underground zugehörig gefühlt. Also so andere, die man cool fand, haben sie auch gehabt. Und das war natürlich schon so ein Code auch, dass man irgendwie so Münchner Underground ist.
Zu diesem Underground, den die Designerin Aysid Bostan eben beschrieben hat, gehört in den 90ern auch der Autor Reinald Götz, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Träger von Bomberjacken.
Die Zukunft soll doch so bedroht sein, habe ich gelesen. Ich glaube, das ist in einer Zeitung gestanden, dass alles so bedroht ist. Sogar das Hörspiel, die ganze Kultur, alles muss verteidigt werden, alles ist bedroht. Vor allem von der Zukunft, glaube ich, oder von einer Rakete. Oder von was ist jetzt gleich die Zukunft wieder so bedroht, fragte er. Ich glaube am meisten von der Zukunft, sagte ich.
Die Bomber spielt nämlich auch in der Club- und Techno-Welt, in der sich Reinald Götz in den 90ern und Nullerjahren bewegt, eine sehr wichtige, große Rolle. Und ja, der Schriftsteller und Ex-Punk weiß sicher um den ästhetischen Bruch, wenn er, der zweifach promovierte Intellektuelle, Bomberjacken zu Lesungen trägt. Von Reinald Götz ist es nicht mehr weit zu Christian Kracht und Benjamin von Stuckrad-Barre. Für deren erste Bücher erfindet man in den 90ern das Label Popliteratur. Popliteratur, das klingt cool und frisch, neu und interessant. Definitiv mehr nach Club als nach Antiquariat. Und in der Popliteratur spielen gleich zwei Jacken eine große Rolle. Die Barbo-Jacke und die Bomberjacke. Die eine, das Erkennungsmerkmal des Adels, der Konservativen von Leuten, die Geld haben oder zumindest so tun, als ob. Die andere ist, wie wir geklärt haben, eher Subkultur, Fußballstadion, Kneipe und Clubtür. In der Popliteratur findet all das zusammen. Der Schriftsteller und Journalist Moritz von Uslar, um den es gleich geht, ist damals genauso Pop wie der Münchner DJ Hell. Und beide haben sicher diverse Bomberjacken im Schrank.
Die Nadja und ich haben wir bei einer Zuhause-Party der DJ Hell aufgelegt beim Moritz von Uslar. Und da haben wir beide die dann, ich glaube, also wirklich das erste Mal im Leben andersrum angezogen.
Also mit der orangen Innenseite nach außen.
Einfach so aus, wir sind die Frankfurt Girls. Und es haben alle waren so, oh, die Frankfurt Girls.
Nada, das zweite Frankfurt Girl, ist übrigens Vanessas Kollegin, mit der sie zusammen das Foto-Artist-Duo Lottermann und Fuentes bildet. Fun Fact, für große Produktionen lassen die beiden heute Bomberjacken fürs gesamte Team anfertigen. Quasi als Uniform. Aber zurück zum Thema. Das Tragen einer Bomberjacke ist schon immer ein Spiel mit kulturellen Zuschreibungen. Wer trägt die Bomber wie und vor allem warum?
Das ist echt ein Ding, dass gerade so Kleidungsstücke, die irgendwie eine Prolligkeit mitbringen, also Bomberjacken oder so, dass die, wenn die ein Typ trägt, der vielleicht an sich auch schon so eine Körperlichkeit hat, ein großer Mann oder jetzt so jemand wie ich, wenn ich das trage, ich habe dann immer den Eindruck, der wirklich dumm, so dass der wirklich unintelligent. Wenn eine Frau das Gleiche trägt, dann hat das meist so die gegenteilige Ausstrahlung, die wirkt irgendwie cool und smart und interessant. Und ich glaube, das entsteht aber eben genau durch den Bruch.
Die Frankfurt Girls wirken in Bomberjacken also komplett anders als die Frankfurt Boys.
Es sieht zum einen besser aus. Ein bisschen Aggressivität wird auf jeden Fall fällt weg.
Deswegen hat sich der Club Robert Johnson, bei dem Vanessa lange Zeit an der Tür stand, gegen Türsteher und bewusst für Türsteherinnen entschieden.
Also ich hatte auch mal eine Situation, da habe ich vorher für die Hooligans fotografiert und dann kamen die und die Türjungs, die Security, haben den sofort nicht reingelassen. Und dann habe ich gemeint, ich so, ja, komm rein, also ich kenne den, komm rein. Und dann standen die, er und der Türsteher, weil es halt beide, ist der gleiche Typ. Also die einen die Hooligans, die anderen die Türsteher. Und dann standen die schon Nase an Nase, dieses typische Männergebaren, Brust raus. Und das haben Frauen einfach nicht. Also dass da sofort schon rein körperlich so ein Kriegsszenario angeht.
Zumindest deutlich weniger. Deswegen ist die Entscheidung, Frauen an die Tür eines Clubs zu stellen, auch so smart. Es gibt deutlich weniger Stress an der Tür und das ist am Ende gut für alle. Und die Jacke wird dann quasi vom Kampfmittel zur UN-Friedenstruppe. Trotzdem gilt:
Man kann eine Bomberjacke nicht auch einfach so tragen, nur weil man sie irgendwo gesehen hat und gekauft hat. Man muss so ein bisschen eine Bomberjacke auch tragen können. Also du musst so den Charakter dafür haben. Du kannst es nicht einfach in der Zeitschrift sehen und sagen, ah, das ist ein Must-Have, das muss ich mir kaufen, weil man muss auch stark genug sein, um eine Bomberjacke anzuziehen.
Irgendwie weiß ich, was Vanessa damit meint. Mit der Bomberjacke wirkst du breiter, aggressiver, gefährlicher, als du vielleicht eigentlich bist. Am Ende ist die Bomber eben doch nur eine aufgeplusterte Jacke, die glänzt. Ein bisschen mehr Schein als Sein. Aber ist ja egal, denn die meisten von uns sind weder Bomberpilot oder Skinhead-Girl, kein Fußball-Hool oder Deutschrapper mit Klappmesser in der Hosentasche. All das gehört aber zur Geschichte der Bomberjacke und all das trägt man quasi mit, wenn man eine Bomberjacke überzieht.
Das denke ich auch, dass es sich schon lohnt, darüber nachzudenken und auch diese Dimension irgendwie so mitzudenken. Wer trägt das dann? In welchen Milieus wird das denn getragen? Was ist das, wenn ich das trage? Inwiefern ist es auch irgendwie eine Koketterie mit einer Welt von Menschen, ja, wo vielleicht nicht immer alles so einfach war, wie bei mir jetzt gerade. Aber vielleicht sollte man sich irgendwie darüber bewusst sein, was Kleidungsstücke auch für eine Geschichte haben.
Eine Bomberjacke anzuziehen ist also immer auch ein Spiel mit kulturellen Zuschreibungen, mit Codes und Zeichen und damit muss man vorsichtig sein. Im schlimmsten Fall führt das zu Missverständnissen oder wirkt komplett deplatziert. Im besten Fall macht dich die Bombe aber eins, richtig cool, selbstbewusst, unantastbar. So wie du heute Abend. And all my friends around, forget people, forget people, forget people, forget people. Du bist vom Parkplatz vor die Türsteherin in ihrer Bomberjacke getreten. Sie hat dich kurz gemustert und dann reingelassen. Du gehst straight zur Garderobe. Erstmal die Jacke loswerden. Da drin geht's schließlich ab. Alle sind da. Und das Letzte, was du siehst, wenn du im Morgengrauen aus dem Club ins Taxi stolperst? Eine glänzende Oberfläche, obenrum wuchtig, fast einschüchternd. Eine Bomberjacke in dunkel schimmerndem Grün-Blau. Eine Hand ihrer Besitzerin steckt in der Tasche, die andere tippt kurz in die Luft. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das war Iconic mit mir, Aminata Belli. Wir danken für das Gespräch mit uns, Isid Bostan, Vanessa Fuentes, Richie Hope und Henrik Bolz. Autor dieser Folge ist Philipp Leier, der schon so viel zu oft an grün-blau schimmernden Bomberjacken vorbei ins Robert Johnson gelaufen ist. Alle Bücher und Artikel, um die es in dieser Folge ging, findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ihm natürlich eine gute Bewertung dalasst. Das hilft uns sehr, dann wird Iconic nämlich noch mehr Leuten im Feed angezeigt. Zum Abschluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Geisterjäger. Damit meine ich nicht die Ghostbusters, sondern Hans Bender, der einzige Professor für Parapsychologie in Deutschland. Er hat jahrzehntelang Spukphänomene, Hellseherei und Telekinese untersucht. Zum Beispiel diesen Fall 1965 in Rosenheim.
Stell dir vor, du erlebst etwas Übersinnliches. Etwas, das du dir nicht erklären kannst. Du träumst etwas und kurz darauf wird es wahr. Oder bei dir zu Hause geschehen seltsame Dinge. Aber eigentlich glaubst du nicht an Gespenster oder Dämonen oder Engel. Was machst du dann? Jahrzehntelang haben Menschen in solchen Fällen bei diesem Mann angerufen.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme nichts mit Stromstößen zu tun hatten, sondern vom Medium psychokinetisch bewirkt worden war.
Hans Bender, Deutschlands einziger Professor für Parapsychologie und vielleicht der größte Geisterjäger aller Zeiten.
Professor Bender, der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie.
Jahrzehntelang war Hans Bender dem Unerklärlichen auf der Spur. Und was er dabei erlebt hat, das erzähle ich in diesem Podcast. Es geht um Spuk, Poltergeister und Wahrträume. Aber auch um die geheimen Psi-Experimente der US-Armee und die okkulten Obsessionen der Nazis. Und vor allem geht es immer um die Frage: Gibt es wirklich noch irgendwas da draußen?
Soll das heißen, Herr Professor, dass Sie als Wissenschaftler auch echte Spukphänomene für möglich halten?
Sie setzen mir das Messer auf die Brust. Ich werde Ihnen ebenso direkt antworten und sagen, ja.
Alle Folgen von Geisterjäger findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Redaktion BR, Vanessa Schneider und Martin Zein. Redaktion ARD Kultur, Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Produktion Matthias Scheuer und Tim Höfer. Regie Rebecca Leiter, Vanessa Schneider und Martin Zein. Sounddesign Dagmar Petrus. Iconic ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und von ARD Kultur.